Ich wollte vor diesem Gottesdienst sagen, dass das hier nicht nur darum geht, einen Gottesdienst, eine Predigt hinter sich zu bringen, sondern dass das immer auch ein Ruf des Geistes Gottes an uns persönlich ist. Ja? Und es können auch Gebetsanliegen aufgedeckt werden während des Gottesdienstes. Jesus kann uns sagen, dass er uns neu an sein Herz ziehen will. Und deshalb ist der Gottesdienst nicht unbedingt zu Ende, wenn ich hier Amen gesagt habe, sondern er geht weiter. Er geht auch weiter vielleicht in ein persönliches Gebet, wo ihr mit Sicherheit hier eine Vertrauensperson kennt, mit der das möglich ist. Melanie und ihr Mann sind bereit, das zu tun. Ich natürlich auch, meine Frau, Älteste, ihre Frauen, ja, je nachdem. Aber ich möchte einfach betonen, dass man sich nicht daran gewöhnen sollte, jetzt hören wir eine Predigt und dann freuen wir uns irgendwie, wenn das jetzt dann vorbei ist und dann erholen wir uns davon, sondern dass wir gucken, wo berührt mich der Herr heute? Und ich muss das nicht unbedingt mit jemand anders kommunizieren, ich kann ihn auch persönlich dafür danken. Was das betrifft, kann ich sagen, dass ich Andachtsbücher habe von Leuten, die sind schon 200 Jahre tot. Und Andachten, die ich von denen lese, die berühren mich noch nach 200 Jahren und dann danke ich dafür. Das wussten die alles gar nicht, ne? Dass das passieren könnte 200 Jahre später. Also rechnet damit. Ich möchte über einen Text predigen, wo ich erstmal so ein paar Verse auf Englisch vorlese, damit unsere Gäste wissen, worüber ich spreche. Das ist also Jesaja 65, 17 folgende, Jesaja 65, Vers 17. And following, for behold, I create new heavens and a new earth, and the former shall not be remembered, nor come to mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing and her people a joy. And I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. And the voice of weeping shall be no more heard in her, for the voice of crying. What I'm going to tell this morning is that God promises a new foundation of a future life called Jerusalem, which mustn't be a special located place, but it's a region of rejoice and forgetting things which happened in the past. And the special thing of this new foundation is that Jerusalem means a foundation of peace, and it consists of inhabitants of peace, and these people who will belong to Jerusalem are called now on this earth through the gospel of Jesus Christ. That's about what I'm going to tell this morning. So ich sage es auf Deutsch. Ich predige also über Jesaja 65, 17 folgende. So spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An den alten Himmel und die alte Erde wird niemand mehr denken. Sie werden vergessen sein. Freut euch und jubelt über das, was ich tue. Jerusalem wird von fröhlichem Gesang erfüllt sein und die Menschen sind voller Freude. Auch ich werde jubeln über Jerusalem und über mein Volk glücklich sein. Weinen und Klagen werden verstummen. Wolf und Lamm werden friedlich zusammen. Der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von der Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemanden schaden. Auf meinem ganzen heiligen Berg mein Wort gilt. Es hatte eine Umfrage zum Thema Tod gegeben oder Leben nach dem Tod und ein Drittel der Befragten meinten, nach dem Tod ist nicht Schluss. Ein Drittel. Zwei Drittel aller Befragten meinten, nach dem Tod ist alles aus. Für viele von diesen zwei Dritteln mag ein Leben nach dem Tod reine Spekulation sein. Die Philosophen haben darüber nachgedacht, wie nah an die Grenze zur Transzendenz komme ich heran und kann ich darüber hinausdenken. Es gab eine Phase in dem Leben von Immanuel Kant, wo er sagte, ja, das geht. Aber dann ist er zurückgerudert. Umso erstaunlicher ist es, im Neuen Testament zu lesen, wie sicher sich die Christen in dieser Sache waren. Ewiges Leben war ihr fester Boden, der Hauptgrund, warum sie sich überhaupt Jesus zugewandt haben. Sie fanden richtig festen Grund in den Wirren dieses Lebens. Beim Richtfest eines mehrstöckigen Krankenhauses sagte ein Redner, das meiste und teuerste dieses Hauses ist unsichtbar. Das war schon ein beeindruckender Bau, das was über der Erde da alles entstanden war, aber er sagte, das meiste und das Teuerste liegt unter der Erde. Und er meinte damit natürlich das Fundament des Gebäudes. So ein Daseinsfundament umgibt und durchdringt uns unsichtbar. In der modernen Physik, die moderne Physik schließt dieses unsichtbare Daseinsfundament nicht aus, sondern schließt es ein. Sodass viele Mathematiker und Denker rüberwechseln, einen Schritt machen von Physik hin zur Esoterik. Und Jesus hat mit klaren Worten von so einem Daseinsfundament gesprochen. Er nannte es ewiges Leben. Und er sagte, er sei der einzige Weg, sich angemessen darauf einzustellen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er von sich. Wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, er wird leben, auch wenn er stirbt. Paulus hat von einem verborgenen Daseinsfundament gesprochen. Er nannte es das Unsichtbare. Er sagte, es sei das, worauf es im Letzten ankomme. Es sei das, was Christen, die Jesus kennen, hilft, immer wieder neu aufzustehen, wenn sie zu Boden geworfen wurden. Er schreibt, im Blick auf eine sehr schwierige Situation, die er durchgemacht hat mit seinen Mitarbeitern. Wir richten unseren Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Und die Bibel berichtet von einer Zeit, in der dieses unsichtbare Fundament unseres Daseins offenbar werden wird. Und dass das eine ganz enorme Umwälzung sein wird. Der Mond war ja vor ein paar Tagen so freundlich, sich ganz hell zu zeigen, nur nicht in Bremen. Und wenn diese Umwälzung kommt, von der Jesus Christus spricht, von der die Bibel redet, das ist so, wie wenn der Mond sich dreht und seine unsichtbare Seite zeigt. Es steht einiges in der Bibel darüber, was dann für die sein wird, die mit Jesus gehen. Und für die, die einen Grund suchen, warum sie mit Jesus gehen sollten. Im Propheten Jesaja steht, es wird eine Zeit gesegneten Vergessens sein. So spricht der Herr, Vers 17, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An den alten Himmel und die alte Erde wird niemand mehr denken, sie werden vergessen sein. Habt ihr schon mal erlebt, dass Vergessen lästig sein kann? Denke ich schon, ne? Wenn wir nicht so leicht Dinge vergessen würden, brauchten wir uns keinen Knoten ins Taschentuch binden. Und Schüler kämen nicht in Versuchung, bei einer Klausur vom Nachbarn abzuschreiben und dabei erwischt zu werden. Ich habe schon mal meine 2-jährige Tochter in Essen in einer Sparkassenfiliale vergessen. War nicht so schön wie die Mutter. Wo ist das Kind, fragte sie, als ich zu Hause ankam. Zum Glück hat sich der Filialleiter so lange um sie gekümmert, wie mir das nicht aufgefallen war, dass ich sie vergessen hatte. Man könnte sich wirklich sehr viel Ärger ersparen, wenn man weniger vergesslich wäre. Aber vergessen kann auch ein sehr großer Segen sein. Die Amerikanerin Jill Price kann sich an beinahe jeden Tag der vergangenen Jahrzehnte erinnern. Sie weiß noch, wie das Wetter war, wer sie besucht hat, kann auch sagen, worüber sie sich unterhalten haben. Die gesamten vergangenen Jahrzehnte. Sie weiß, wie das Wetter war, alles. Und Wissenschaftler halten das für eine Behinderung. Die Frau geht unter dem, was sie nicht vergessen kann, kaputt. Und nicht nur sie, sondern viele andere Menschen auch. Gehen daran kaputt oder sind beeinträchtigt in ihrem Leben, in ihrem Denken tagsüber, weil sie an Dinge festhalten oder hängen, die sie gerne vergessen können, würden, komplett, aber nicht können. Natürlich auch und gerade die traumatisierten Menschen. Vergessen, nicht mehr erinnert zu werden, kann ein Segen sein. So, und von diesem gesegneten Vergessen wird die Zeit geprägt sein, die nach dem Tod für die kommt, die zu Jesus und somit zum Volk Gottes gehören. Wenn der neue Himmel und die neue Erde da sind, steht da, dann wird niemand an den alten Himmel und die alte Erde denken. Sie werden vergessen sein. Und dieses Vergessen bezieht sich auf alle Sorgen, die man sich mal gemacht hat. Und wenn man Jesaja 64 und 65 liest, dann stellt man fest, dass das Volk Gottes eine ganz besondere Art von Sorge hatte. Und die Sorge, die das Volk Gottes mit sich herumtrug, war, kann Gott mir noch vergeben? Kann er mir noch vergeben, nachdem er mir so viele Predigten geschenkt hat, so viele Propheten und mich gewarnt hat und ich dann immer trotzdem meinen eigenen Wege gegangen bin und mich nicht auf ihn eingelassen habe, ihm nicht gedient habe? Kann dieser Gott mir noch vergeben, der mich berufen hat, der mich erwählt hat zu seinem Volk? Und trotzdem benehme ich mich so unangemessen ihm gegenüber, seiner Liebe gegenüber. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Das ist eine spezielle Sorge des Volkes Gottes. Kein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, an Gott glaubt, würde jemals diese Sorge haben. Nun sind wir alle wie die Unreinen. Und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Die Unreinen sind die Unannehmbaren, die Gott nicht mehr verzeiht. Und so hat sich Israel gefühlt und so hat Jesaja sich gefühlt und so spricht da ein Schuldbekenntnis Gott gegenüber. Und doch sind wir dein Volk, ruft er aus. Und das ist ein furchtbarer Widerspruch, ein Dilemma, in dem sich Menschen befinden, die an sich selbst erleben, dass Gottes Liebe zum Sünder nicht selbstverständlich ist. Kein Selbstläufer ist. Traue niemanden, der dir gegenüber so tut, als wäre Vergebung der Sünden etwas Selbstverständliches. Bei jeder neuen Sünde, die du begehst und wegen der du dich schämst, vergeht dir dieser Gedanke. Ans ewige Leben denken schürt im Menschen das Gefühl der eigenen Unreinheit und der Schuld. Und ich weiß aus der Seelsorge, dass Menschen, die auch Christen, die dem Herrn gedient haben in seiner Gemeinde und dann sterben und dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie ohne Unruhe dann die Augen schließen. Und das, worüber ich gerade spreche, was Paulus meinte, als er sagte, er wäre nicht nur ein Sünder, sondern der Allererste, ist immer auch ein Ansatzpunkt für Satan, der in der Bibel Ankläger des Volkes Gottes genannt wird. Und das kann dazu führen, dass Christen sich mit ziemlich weichen Knien auf der Gnade stehen, die unsere Welt in Jesus Christus erschienen ist. Und wir haben dieses Lied gesungen, lege deine Sünden nieder vor dem Herrn. Eine Ermutigung und diese Ermutigung kommt von einem Liederdichter, der gewusst hat, dass Gnade nicht selbstverständlich ist und dass wir das auch wissen. Und der ermutigen wollte, lege deine Sünden nieder vor dem Herrn. Wisst ihr, und diese Unsicherheit, die uns mal mehr und mal weniger ergreift als Christen, Jesus könnte mir nicht gnädig sein wollen am Ende, das soll sich nicht bestätigen. Am Ende soll sich das nicht bestätigen. Wenn das ewige Leben wirklich da ist, werden wir das ganz genau wissen und erfahren. Und ich glaube, speziell diese Freude ist gemeint, wenn Jesaja ein Volk visionär sieht, das sich unheimlich freut in diesem neuen Leben, von dem er prophezeit. Meint Gott mich wirklich? Hat er mir vergeben? Habe ich das ewige Leben? Das kann auch manchmal eine bange Frage sein und das gehört aber zu den Dingen, die dann vergessen sein sollen und zwar komplett. Schöner Wohnen. Schöner Wohnen ist der Name einer Wochenzeitschrift. Schöner Wohnen ist auch ein Lebensgefühl. Natürlich bin ich beeindruckt von diesem Thema aufgrund gewisser Kontakte, die ich zu Flüchtlingen habe, von denen ich weiß, dass sie in Container wohnen und deren Container ich schon gewesen bin und weiß, wie eng das ist und wie sich das anfühlt. Aber nicht nur. Schöner wohnen, woanders wohnen, Millionen Menschen wünschen sich das. Und sie würden sich gerne den Wunsch erfüllen, wenn es nicht so teuer wäre. Wo wohnt man am besten? Auf dem Land? Ich habe 1,5 Jahre auf dem Land gelebt, jetzt in Heutlingen, und bin fast umgekommen. Ich dachte, das wäre schön. Lebt man besser in der Stadt? Vor einiger Zeit hat es eine Umfrage gegeben, bei der die beliebteste Stadt ermittelt wurde. Kriterien waren politische Stabilität, Kriminalität, ökonomische Bedingungen, Freiheit des Individuums und der Presse sowie die Gesundheitsversorgung, das Schulsystem, die Wohnsituation und die Umweltverschmutzung. Telefon- und Verkehrsnetz sowie die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und Alkohol. Ja, der gute alte Kiosk an der Ecke, das ist wichtig für die Menschen. Schließlich durften auch Freizeitangebote wie Kino, Theater und Sport nicht fehlen. Und auf der Rankingliste der lebenswertesten Stadt ganz oben stand Zürich, gefolgt von Wien und Genf. Als deutsche Stadt steht auf Platz 6 Düsseldorf und München steht auf Platz 7. Immerhin. Keine Ahnung, wo Bremen steht. In der Zukunftsvision des Propheten Jesaja ist auch von einer beliebten und lebenswerten Stadt die Rede. Sie heißt Jerusalem. Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Und ich lasse jetzt hier mal eine ganze Menge auf, damit es kürzer wird, was ich hier geschrieben habe. Es wird euch sicherlich nicht wundern, nachdem Obama in seiner Rede in Athen gesagt hat, das Wesentliche an einer Stadt, an einem Volk sind die Bürger und nicht diejenigen, die sie leiten und die Institution, sondern die Bürger und die Institution hat die Rechte der Bürger zu schützen, sie sicherzustellen. Würde es uns nicht wundern, wenn ich sage, das Wesentliche dieser Stadt, dieses Jerusalems sind die Bürger. Dass das alles persönliche, individuelle Friedensgründungen sind. Was glauben wir denn, warum sich Gott zuvor gestellt hat, als Jesus geboren hat, mit Frieden auf Erden? Er hat das gemacht, weil er will, dass persönliche Friedensgründungen geschaffen werden auf dieser Erde durch das Evangelium von Jesus Christus. Das will er aufbauen. Vor einigen Jahren ist mal in einem Tierpark in Kenia passiert, dass, das war Valentinstag, also Tag der Liebenden, ne? Dass in Nationalpark Kenia eine Löwin ein Antilopenbaby versorgte. Die Löwin fraß das Baby nicht auf, im Gegenteil, es pflegte und umhegte es, als sei es sein eigenes. Und das war dermaßen ungewöhnlich, dass einige kindlich glaubende Christen von Kenia dachten, der jüngste Tag sei angebrochen, weil sie nämlich diesen Text aus dem Buch Jesaja kannten, ne, wo es heißt, der Löwe wird neben der Antilope leben. Das ist eine Friedensgründung, sowas. Und wenn das Antilopenbaby von der Löwe nicht gefressen worden ist, warum sollten wir das als designierte Bürger des neuen Jerusalem nicht auch schaffen? Paulus hat mal den Galater geschrieben, wenn ihr euch schon rumstreitet, ne, und euch kratzt, ne, und schlagt, dann passt auf, dass ihr einander nicht fresst. Paulus an die Galater.
Hoffentlich nur an die Galater, nicht an uns.
Schöner Wohnen im Sinne des neuen Jerusalems ist diese Friedensgründung in den Herzen der Bürger. Und glaub nur ja nicht, dass Gott diesen Bau aufgibt, irgendwann. Und muss ich das jetzt noch ganz ausdrücklich sagen, dass diese Friedensgründung, dieses neue Bürgertum, das ist, was aus Sicht Jesu, wenn wir die ernst nehmen, ganz notwendig zum Profil unserer Gemeinde in der Kanzlerstraße gehören muss. Sonst verfehlen wir das Ziel. Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch, hat Jesus gesagt. Nicht wie die Welt euch gibt. Die Welt hat auch ihre Friedenskonzeption. Und sie sind gar nicht schlecht. Sondern wie Gott ihm gibt, das so gebe ich es euch, so hat er sie ausgesandt in die Welt, nachzulesen, Johannes 20, und dann beatmete er sie mit dem Heiligen Geist. Heute dafür schon Modell stehen, das ist ein gutes Projekt. Und es fängt mit der Bereitschaft eines jeden von uns an, auch mit meiner Bereitschaft. Das sage ich ganz klar. Und ich sage euch, ich stehe morgens früh nicht als Friedensengel auf, sondern ein bisschen anders. Und es ist jeden Tag so ein neuer Kampf, dass ich mich wie das vom Herrn schenken lassen muss. Ein Symbol zu sein des guten Willens Gottes. In 1. Petrus 2 steht darüber: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und Petrus spricht hier von den Bürgern der Zukunftsstadt, die zubereitet werden hier auf dieser Erde. Es gibt ganz andere Bilder, die sind uns vielleicht nicht so geläufig, so angenehm, wenn es heißt, dass Jesus sich eine Braut zubereitet auf der Erde oder so. Es geht um diese Zukunftsbürgerschaft, die er zubereiten will. Und da kann man mitmachen und sagen, nee, mache ich nicht mit. Man muss mal schauen, ne, wie es dann aussieht, wenn wir mal sterben. Die einst ein Nichtvolk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wir sind dieses neue Bürgertum, wenn wir bereit sind, es zu werden. Es gibt irgendwie einen Spruch, ich weiß gar nicht, wer den geprägt hat. Werde, was du bist. Und darum geht es, dieses Bürgertum. Wir sind es, aber wir müssen da reinwachsen und es noch werden. Und wir haben da persönlich einen Weg vor uns. Und der Herr, der Geist Gottes, haben da vielleicht auch etwas persönlich mit uns auszuhandeln. Wer weiß. Lass uns auf jeden Fall dem unser Herz nicht verschließen. Amen.